Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es fällt mir heute unglaublich schwer, ob es an der Hitze liegt. Normalerweise stelle ich an dieser Stelle immer eines unserer Top-Themen der Sendung vor. Heute ist es mir wirklich schwer gefallen. Es ist so viel Spannendes da. Wir reden zuerst über Gefangene in Nordkorea. Warum halten die dort immer wieder Ausländer fest, um Verhandlungen zu erzwingen? Die SPD, sie war gestern. Heute reden wir über das Steuerkonzept der anderen. Was haben die da eigentlich vor, wenn es um Steuern geht? Wir reden über einen Vorschlag, ganze Gruppen umzusiedeln, von Syrien nach Osteuropa, Lettland zum Beispiel. Und wir reden über lustige Hupen und freundliche Hupen. Freundliche Hupen gibt's eigentlich gar nicht. Ist ein Paradox, denn wenn gehupt wird auf der Straße, dann nervt's uns alle. Deeskalationshupen. Gibt's denn sowas? Fragen wir uns heute mal. Verena von Keitz ist mit dabei.
Moin, nee, guten Abend.
Ja, guten Abend. Da sind wir mittlerweile schon bei 16 nach 18 angekommen. Thilo Jahn ist mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden über Nordkorea. 15 Jahre Arbeitslager. Dazu wurde vor gut einem Jahr der US-Student Otto Warmbier in Nordkorea verurteilt. Er hatte angeblich ein Propagandaplakat aus dem Hotel geklaut, kurz nach der Verurteilung. Da fiel er dann ins Koma. Wurde nach 15 Monaten Koma vergangene Woche dann zurück nach Hause zu seiner Familie in die USA gebracht, weil Nordkorea sagt, er kommt frei aus humanitären Gründen. Jetzt ist Otto Warmbier gestorben, weil erhebliche neurologische Schäden in seinem Gehirn festgestellt wurden. Das Regime in Pyongyang sagt, Warmbier sei an einer Art Fleischvergiftung erkrankt und hat dann nach der Einnahme einer Schlaftablette ist er nicht mehr aufgewacht. Die untersuchenden Ärzte in den Staaten, die vermuten hingegen Folter, die zu diesen Hirnschäden geführt haben. Peter Kujat, der war lange Jahre als Korrespondent in Tokio und war selbst in dem Hotel, in dem Warmbier was entwendet haben sollen, das Yanggado, so heißt es, International Hotel in Pyongyang. Und Peter Kujat, der vermutet, dass Otto Warmbier dort mit einem Fahrstuhl im Zwischengeschoss gelandet ist und was gesehen hat, was er eigentlich nicht sehen durfte.
Da ist der Kontakt mit den nordkoreanischen Angestellten und den Beobachtern da. Da sieht man, also vermute ich, welche Überwachungsapparate die dort alle haben. Und dass die besonders gedrillt werden und erinnert werden müssen, dass sie ja für den großen Führer das alles machen müssen. Also das ist eine in sich geschlossene Welt. Also es gibt einfach so ein paar Linien, die man in Nordkorea nicht überschreiten darf. Mhm. Und ich fürchte, das hat er aus, ich würde da noch sagen, jugendlichen Leichtsinn gemacht. Was danach kam, das werden wir wahrscheinlich wirklich niemals rausfinden.
Was man aber sicher weiß, dass es neben Warmbier 3 US-Bürger und einen kanadischen Staatsbürger gibt, die verurteilt sind dort, was Nordkorea damit bezweckt, mit diesen langen Inhaftierungen. Das klären wir gleich hier in der Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova.
US-Präsident Donald Trump hat heute der Familie des US-Studenten Otto Warmbier sein Mitgefühl ausgedrückt.
A lot of bad things happened. Viele schlimme Dinge sind passiert, aber zumindest haben wir ihn nach Hause holen können zu seinen Eltern. Sie waren so froh, ihn zu sehen, obwohl er in so einer schlechten Verfassung war. Es ist ein grausames Regime. Wir werden in der Lage sein, damit umzugehen.
It's a brutal regime. We'll be able to handle it.
Nordkorea hält immer wieder ausländische Studenten und Bürger fest. Momentan sitzen noch 3 weitere US-Bürger und ein kanadischer Staatsbürger dort fest. Alle wurden auch mit mehreren Jahren Arbeitslager verurteilt. Was will Nordkorea damit erzielen, fragen wir uns heute. Und ich habe darüber mit Peter Kujat gesprochen, der lange Jahre als Korrespondent für diese Region verantwortlich war. Ich habe ihn gefragt, was denn die Hintergründe und der Hintergedanke von solchen langen Haftstrafen dort ist.
Also wenn ich in die Vergangenheit gucke, dann haben sie das eigentlich immer benutzt, um hochrangigen Besuch ins Land zu holen, damit zu signalisieren, wir sind doch nicht so abgeschottet. Es war Bill Clinton, der 2 US-Staatsbürgerinnen in dem Fall befreit hat, die illegal über die Grenze gereist sind und dann verurteilt worden sind. Der US-Gouverneur Bill Richardson hat immer wieder Kontakte benutzt, um Leute, die inhaftiert worden sind, frei zu bekommen. Da flossen in früheren Zeiten auch mal Gelder. Also es ist klar, dass Nordkorea mit diesen in Anführungsstrichen Touristen oder Gästen aus dem Ausland, die angeklagt werden und auch verurteilt werden, tatsächlich ein Verhandlungspfund in der Hand hat, was es einsetzt, gerade im Hinblick auf die USA.
Also du sagst, dass solche Verurteilungen durchaus auch zum Geschäftsmodell dort in Nordkorea gehören. Bringen denn in der Regel dann die Verhandlungen, die man sich mit den USA oder mit Kanada erzwingt, auch irgendwas?
Es ist so, dass die Gespräche tatsächlich, ich würde sagen, auf unterer Ebene nie ganz abgerissen sind. Da war die nordkoreanische Botschaft an der UN in New York immer ein wichtiger Punkt, aber eben auch durchaus auf ganz unterer Ebene, also wenn ein Orchester oder sowas mal rübergereist ist, hat man auch das benutzt, um diplomatische Noten auszutauschen. Das heißt, es gab Gespräche. Ob das jetzt wirklich dazu geführt hat, dass Nordkorea sich eher wieder an den Westen angenähert hat, ich glaube, das spricht für sich selbst, dass das nicht der Fall ist. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass man diese Gesprächsfaden nicht abreißen lassen darf. Ob das der richtige Weg ist, da mitzuspielen, wenn die Touristen oder ausländische Staatsbürger inhaftieren und dann erzwingen, dass man dort quasi wieder den Gesprächsfaden aufnimmt. Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil es ja auch darum geht, quasi diese Leute rauszuholen. Das hat, wie gesagt, Bill Clinton geschafft. In dem Fall bei Herrn Warmbier war es einfach leider zu spät.
Sind denn deshalb auch diese Haftstrafen so hoch, weil man sich da ein relativ langes Verhandlungsfenster aufhalten will? In diesem Fall von 3 US-Bürgern und diesem einen kanadischen Staatsbürger sind es bei 10 und bei mehreren, ich glaube, 15 Jahren auch?
Korrekt, also es ist eine lange Zeit und die nimmt man einfach quasi, um gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, da groß drüber nachdenken zu müssen. Man muss klar differenzieren, die ausländischen Inhaftierte werden in der Regel besser behandelt, deutlich besser behandelt als selbstverständlich nordkoreanische Inhaftierte. Also es ist nicht so, dass die dann wirklich harte Arbeit vollziehen müssen, auch wenn sie zu harter Arbeit verurteilt worden sind. Eben weil man weiß, wenn die zu Schaden kommen, dann hat man ja quasi dieses Faustpfand verloren. Und das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum Nordkorea dann aus, wie Sie selber sagen, angeblich humanitären Gründen den Herrn Warmbier noch im Koma ausfliegen hat lassen, weil man eben auf keinen Fall einen Todesfall im eigenen Land haben wollte. Und das ist auch so ein Hinweis darauf, dass man eigentlich damit gar nicht gerechnet hatte, dass das so schwer ist und eben im Zweifelsfalle das als Faustpfand für Verhandlungen haben möchte.
Der republikanische Senator John McCain hat jetzt gesagt, Warmbier sei vom nordkoreanischen Regime ermordet worden. Ist deine Einschätzung denn auch so, dass man vermutlich die Wahrheit nie ans Licht bekommt, beziehungsweise ist es, dass es jetzt so ausgegangen ist, den Nordkoreanern vollkommen egal?
Es ist ihnen nicht egal, weil ich glaube, es war ihnen wichtig, das Faustpfand zu haben und da bringt ihnen ein lebendiges Faustpfand nur etwas und nicht ein totes. Insofern ist es tatsächlich aus nordkoreanischer Sicht unglücklich, ein Unfall. Man darf nicht vergessen, Trump hat ja durchaus auch von sich gegeben, dass er bereit wäre, Kim Jong-un, den Diktator, den nordkoreanischen, den sehr jungen, zu treffen. Also es gab auch ganz andere Signale und ich hatte eher vermutet, dass man sich wieder auf einen Gesprächsfaden einlassen würde und deswegen war es auch ein deutliches Signal, dass man ihn versucht hat, loszuwerden, den Herrn Warmbier in Anführungsstrichen, bevor er wirklich stirbt, um eben nicht die komplette Schuld zu haben. Also ich glaube, es ist eher ein Unfall, als dass Nordkorea das völlig egal ist, ob da jemand stirbt oder nicht.
Sagt Peter Kujat, ehemaliger ARD-Korrespondent für die Region um Nordkorea, über die Festsetzung von Touristen und Gästen in Nordkorea. Dahinter steckt das Erzwingen von diplomatischen Verhandlungen.
Deutschlandfunk Nova.
Heute wurde vermutlich mehr gehupt als sonst auf der Straße. Das ist eine Vermutung, denn wenn es draußen so warm ist, dann staut sich nicht nur die Wärme auf der Straße, auch im Auto und auch in unserem Kopf. Und da ist die Bereitschaft wahrscheinlich, seinen Unmut über die Hupe zu äußern, vermutlich ein bisschen höher. Und gleichzeitig ist es auch ein Mysterium, denn es gibt keinen freundlichen Hubton. Vielleicht ist die Person hinter dem Steuer heute ja gar nicht genervt gewesen, sondern will nur freundlich grüßen. Ja, das kann ja auch sein. Klingt trotzdem irgendwie böse. So eine Hupe haben wir festgestellt. Deswegen haben wir Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt dran gesetzt, den freundlichen Hubton zu finden. Gestartet ist er erstmal im Auto.
So, und das ist halt jetzt echt so eine typische Situation. Vor mir steht einer, er guckt auf sein Handy, aber weil ich jetzt irgendwie kein komplettes Arschloch sein will, will ich ja irgendwie nicht so hupen. Ich kann es jetzt trotzdem mal machen.
Und es klingt einfach assi. Es fehlt eine freundliche Hupe. Klar, man kann probieren, nur sehr, sehr kurz zu hupen. Das könnte dann schon was freundlicher klingen. Aber es ist gar nicht so einfach.
Man braucht da schon ziemlich viel Fingerspitzengefühl, ne? So, nochmal. Siehst du, da kommt gar nichts. Also zu lang klingt eben aggro, zu kurz so. Entweder kommt gar nichts oder die Leute würden mich nicht hören, so.
Dieses Problem hat Mark Rober nicht mehr losgelassen. Bei YouTube hat der Bastler das Video mit dem Namen Nicest Car Honk Ever gepostet. Die freundlichste Hupe aller Zeiten. 4,5 Millionen Aufrufe. Es gibt also Bedarf auf dieser Welt, sogar mit ernstem Hintergrund.
1.3 million people die in car crashes per year. So you really want to be able to communicate with other drivers if you want to stay safe.
Bei knapp 1,5 Millionen Verkehrstoten ist es wichtig, mit den anderen Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren, sie zu warnen, ohne sie mit der klassischen Hupe dumm anzumachen.
When you think about it, cars only have two built-in ways to communicate with each other. You got your turn signal and your horn. And the turn signal is fine, but the problem with the horn is that it's so one-dimensional. It's like if your only tool is a hammer, it's really good at one thing, but it sucks at everything else.
Eine Hupe, die klingt einfach unfreundlich und niemand weiß, was der Hupende eigentlich meint. Ist er freundlich? Hört sich nicht so an. Will er mich warnen oder ist er einfach ein Arschloch? Mark Rober hat also gesägt, gebohrt und geschraubt und am Ende seine freundlichste Hupe der Welt gebaut. Es ist ein Knopf dabei rausgekommen, der im Auto an der Mittelkonsole installiert ist. Die Höflichkeitshupe.
That is what I call the courtesy honk. I just push this custom button and it's two super quick chirps of the horn that are not only friendly sounding, but it's intentionally not as loud as a normal horn.
Marks gebastelter Knopf bedient sich bei der normalen Autohupe, sendet aber einfach nur zwei etwas leisere Huper ab. Genau das, was ich eben im Auto nicht geschafft habe. Und klappt, auch wenn der Sound immer noch der von der klassischen Hupe ist. Aber, ne, wir sind ja hier beim Radio mit ausgebildeten Tonspezialisten. Wer, wenn nicht wir, könnte sich anschicken, den schönsten und freundlichsten und sowieso besten Hupsound der Welt zu designen oder zumindest zu probieren?
1, 2, 3, ich fühle mich auch nicht.
Das ist Nastja, eine unserer besten Producerinnen, mit denen wir hier täglich Radio machen und die sich immer freut, wenn man mit dummen Ideen zu ihr ins Produktionsstudio kommt. Mein erster Vorschlag für sie, die La Cucaracha-Hupe. Liebevoll gebastelt von einem kanadischen YouTuber.
So all I gotta do is just hold down the horn and it'll play the tune. So.
Achso, ja, die fand ich schön.
Pass mal auf, hier, Paragraph 55, Einrichtungen für Schallzeichen. Das heißt Hupe auf Deutsch. Da steht, eine Abgabe einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenzen ist nicht möglich. Das heißt, La Cucaracha würde wegfallen. Mhm. Entweder wir generieren selber was.
Oder wir verändern.
Ja, gibt's eine Frequenz, die besonders freundlich ist, aus technischer Sicht?
Naja, die tieferen sind freundlicher als die.
Normale,
lass mal was versuchen, warte mal, vielleicht.
Ja. Okay, eine normale Hupe nehmen und die...
Verfremden einfach.
Und tiefer machen. Das Hohe klingt halt auch süß, ne? Komischerweise. Also entscheiden wir uns für hoch und tief. Denn das lässt die Straßenverkehrsordnung wiederum zu. Es darf ein harmonischer Mehrklang sein, solange alle Töne gleichzeitig gespielt werden. Das hier wäre freundlich, aber verboten. Und das wäre erlaubt. Und nachdem wir noch ein paar Pausen reinhacken, um den Hubton noch etwas freundlicher aufzulockern, haben wir ihn am Ende erfunden. Den ultimativen, freundlichen Hubton, von Radioprofis entworfen, im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung. Sehr liebevoll. Bist du zufrieden?
Es geht. Wenn du zufrieden bist, bin ich es auch.
Deutschlandfunk Nova.
Stockholm um diese Uhrzeit 18:42, kühle 17 Grad. Ich habe mal nachgeschaut, im Vergleich zu unseren 31 angenehmer. Der kalendarische Sommer, er startet erst morgen, da schwitzt dann auch der Kalender mit. Aber heute haben schon alle gemeckert bei uns hier, nämlich bei Twitter, Verena. Ne?
Genau, Hashtag Hitze ist ja immer so, Sonne im Sommer eigentlich super, aber wenn sie lange und viel scheint, dann macht sie einem das Leben schon mal schwer. Vor allem, wenn man anscheinend in Dachwohnungen wohnt, so wie Gänseblümchen beschreibt. Im Vergleich zu unserer Dachgeschosswohnung ist die Oberfläche der Sonne wie die Antarktis am kältesten Tag. Und Timo Meyer hat folgendes Gefühl: Steigerung von der Boden ist Lava Die Wohnung ist wie ein riesiger Backofen.
Lustiges Phänomen in Dachwohnung. Ich wohne auch in der Dachwohnung, habe gestern das Fenster nicht zugemacht. Es heizt sich unglaublich auf. Ich gehe zum Kleiderschrank, will mir noch irgendwie ein neues T-Shirt abends rausholen. Dann war die Temperatur im Kleiderschrank, also das T-Shirt war wärmer als die Außentemperatur. Ja, du hast dir quasi
im Kleiderschrank.
Ja, du hast das T-Shirt gegriffen und hast dann so quasi in das warme, nicht verbrannt, was in was Warmes reingegriffen. Also wie ist es bei dir zu Hause?
Ich kann nicht klagen. Ich wohne im Neubau, gut isoliert, zweiter Stock. Also da ist die Temperatur wirklich angenehm. Ich dachte gestern, als ich nach Hause komme, so mal gucken, was mich erwartet. Mhm. Und es war wirklich gut. Aber ich weiß auch, dass es anders geht. Ich habe auch schon in anderen Wohnungen gewohnt, noch nie unterm Dach. Mhm. Aber was halt dann immer wichtig ist, dass man die richtigen Maßnahmen trifft.
Ja, und welche das genau sind, das gucken wir uns gleich mal an nach Naya und Nobody hier in der Redaktionskonferenz in Deutschlandfunk Nova. Wie könnt ihr eure Wohnung anständig runterkühlen, wenn es so heiß ist? Wir sagen es euch.
Deutschlandfunk Nova.
Handtuch über einen Ventilator, ein Zipfel vom Handtuch davon in Wasserbehälter, das ist der Airconditioner für zu Hause zum Selberbauen. Anleitung findet ihr bei uns auf deutschlandfunknova.de. Bei 30 Grad und möglichen 40 am kommenden Donnerstag, da brauchen wir auf jeden Fall Tipps, wie wir unsere Wohnung gut runterkühlen können. Verena, du hast dir ein paar Tricks da angeschaut heute den ganzen Tag für uns. Ventilator an und Kühlschrank auf wäre auch eine Variante, ne?
Nein, auf gar keinen Fall, weil diese alte Sache mit dem Kühlschrank, der die Kälte vorne raus produziert, der produziert, um kalt zu werden, so viel Wärme nach hinten raus, dass so schön dein ganzes Zimmer damit richtig aufheizt wie eine Sauna. Also das ist keine gute Idee. Mit dem Ventilator hast du gerade beschrieben, das kann man sich sehr schön selber machen, so eine Aircondition. Die Sache ist halt, der bewegt ja vor allem die Luft, die im Raum ist, und sorgt dafür für Luftbewegung. Das fühlt sich auf der Haut gut an, hat auch mit Verdunstungskälte zu tun, auch wenn du noch das Wasser dazu tust.
Aber der zirkuliert ja eigentlich nur die Luft da.
Ja, genau. Und er läuft vor allem mit Strom und produziert daher letztlich selber auch Wärme. Und das ist eigentlich so das, was man immer wieder hört. Alles, was mit Strom läuft und im Betrieb Wärme produziert, das machst du einfach bei so heißen Temperaturen am besten aus. Nicht nur auf Standby, sondern wirklich irgendwie komplett ausmachen. Fernseher, Drucker, Rechner, was auch immer.
Und wahrscheinlich dann auch keinen Kuchen backen zu dieser Zeit? Nee, oder wie ist mit Backofen?
Ofen besser auslassen. Ich habe vor ein paar Tagen wirklich noch einen Kuchen gebacken. Da war es noch nicht so ganz so heiß, aber ich habe gemerkt, Ofen auf und okay, es war gleich 5 Grad wärmer. Auch keine Fertigpizza, also lieber die Melone in den Kühlschrank packen, vielleicht auch schön geschnitten ins Eisfach, habe ich gelesen. Das werde ich gleich mal ausprobieren.
Ja.
Finde ich auch persönlich sehr viel reizvoller, sowas Kühles aus dem Kühlschrank zu essen.
Also die ganzen Elektrogeräte schon mal schön vom Strom nehmen, dann wird es nicht so warm in der Wohnung. Was mit Lüften? Fenster auf oder zu oder beides?
Ja, alter Streitfall, aber Experten sind sich einig, tagsüber auf jeden Fall zumachen, nämlich durch die Fenster kommt einfach so viel Wärme von draußen rein, heizt dann den ganzen Raum inklusive Wände auf und das wieder rauszukriegen ist halt einfach sehr schwierig. Wenn du hast, sind Außenjalousien am besten, also Außenjalousien runtermachen oder auch Fensterläden, das ist ja irgendwie in Süddeutschland, glaube ich, immer noch relativ verbreitet, die schön zumachen. Alles, was außen vor dem Fenster ist, ist am aller effektivsten. Das hält 90% der Sonnenwärme ab, sagt auch die Deutsche Energieagentur.
Ah, okay, und wenn wir keine Außenjalousien haben?
Ja, dann machst du auf jeden Fall deine Vorhänge zu, die hoffentlich aus einem hellen Stoff sind, weil der dann das Sonnenlicht besser reflektieren kann als so ein schwarzer, der sich...
Ach, ich dachte immer schwarz, damit es schön dunkel ist und sich noch kühler anfühlt im Zimmer, ne?
Ja, da gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Theorien, aber auf jeden Fall ist es erstmal so, dass natürlich ein schwarzer Stoff sich auch nochmal mehr aufheizt und dann wieder Wärme abgibt in das Fenster. Du kannst natürlich auch ein bisschen improvisieren, zum Beispiel eine reflektierende Folie ans Fenster kleben. Aber nur, wenn man die problemlos wieder abkriegt, es sei denn, du bist Hausbesitzer selber, aber dann kannst du dir gleich Außenjalousien dran bauen. Als Mieter musst du ja immer gucken, dass du die Bausubstanz nicht veränderst. Was auch eine Möglichkeit ist, was ich mir gedacht habe, wenn du so fürs Auto oder für einen Campingbus Sonnenschutzfolien hast, weißt du, die du mit so Saugnäpfen ans Fenster machen kannst.
Sowas, was man auch öfter mal für Kinder kauft, irgendwie, ja, damit da keine Sonne ins Gesicht geht.
Die kann man einfach mal kurz fremd verwenden und dann aus dem Auto holen, ans Fenster pappen.
Ach, auch gut. Wobei die dann wieder dunkel sind natürlich. Ne?
Ja, aber die reflektieren ja. Die haben ja meistens so Alufolie. Ne, und reflektieren dann sozusagen das Sonnenlicht wieder weg.
Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen, du sagst ja irgendwie die ganze Zeit Fenster zu und dann ist es geschlossen, dann ist es natürlich stickig im Raum, da muss doch irgendwann mal frische Luft rein. Oder?
Ja, aber nicht tagsüber, sondern nachts. Also dann, wenn es draußen kühler ist als drinnen, dann musst du wirklich Fenster aufreißen, am besten die ganze Nacht, dann hast du schön viel Zeit, dass die Luft sich da austauscht und vielleicht irgendwas abkühlt bis morgens früh, aber dann schön wieder zumachen. Um die Temperatur im Raum zu senken, kannst du auch feuchte Handtücher aufhängen. Oder auch, es gibt wohl in manchen Ländern die Tradition, so entweder so rumwedeln, so wie der Typ in der Sauna. nur andersrum.
Ohne Fichtennadel.
Vorhänge anfeuchten, das kühlt halt den Raum ab. Sagen wir nochmal kurz, Verdunstungskälte funktioniert ja so, die Hitze verdunstet, durch die Hitze verdunstet das Wasser, verbraucht Energie und die entzieht es seiner Umgebung, indem es die Wärme halt da wegnimmt und dann wird sich der Raum ein bisschen abkühlen. Das ist aber nur so lange gut, solange die Feuchtigkeit insgesamt nicht so hoch ist, weil sonst gibt es feuchte Hitze und das ist ja noch unangenehmer für uns alle.
Wenn es jetzt trotzdem heiß ist in der Wohnung abends und wir einigermaßen schlafen wollen, wir haben auch gelernt, 1-2 Grad Wärme beeinflusst unseren Schlaf schon vehement. Gibt es noch einen Notfalltrick von dir?
Ja, also zum Beispiel die Matratze an den tiefsten Punkt in der Wohnung legen. Wenn du 2 Stockwerke hast, dann schön runtergehen, Treppe runter. Oder einfach auch schon auf den Boden legen, weil da einfach die kühlere Luft unten ist. Die Wärme steigt nach oben. Dann kannst du vorm Schlafen nochmal irgendwie kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen oder auch tagsüber. Das hilft wohl immer ganz gut. Zum Schlafen möglichst wenig anziehen und nur gibt es auch den Vorschlag, einen Laken oder den Bettbezug nehmen statt der ganzen Bettdecke. Mhm. Na, dann bist du zwar so ein bisschen eingekuschelt, aber...
Klassisch, was Südländer immer machen auch.
Ja, genau. Ich habe auch den Tipp gelesen, eine Wärmflasche mit eiskaltem Wasser zu füllen und mit ins Bett zu nehmen, ist jetzt nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt. Wer mag, kann das ausprobieren. Allerdings sollte man die Wärmflasche nicht, wie es auf einigen Seiten stand, einfrieren. Denn damit kannst du dir, wenn du dir das dann auf die Haut legst, Erfrierungen zufügen. Das wollen wir nicht. Großartigst, habe ich jetzt gerade selber festgestellt, ist, wenn du einen Balkon hast, der nicht zur Hauptverkehrsstraße rausgeht, einfach da schlafen.
Eine schöne Romantiknummer, machst du?
Mhm.
Ach, na toll. Wie schützen wir unsere Wohnung und uns selbst vor der Hitze? Verena von Keitz schläft auf dem Balkon, da ist es dann immer wohl temperiert. Alle anderen Tipps dazu hat sie zusammengeführt. Ist doch gut.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern war Montag und gestern hat Martin Schulz zusammen mit Olaf Scholz und Thorsten Schäfer-Gümbel das Steuerkonzept der SPD vorgestellt.
Wir haben solide gerechnet und versprechen nichts, was wir nicht halten können.
Höhere Belastung für Reiche, Entlastung für geringere und mittlere Einkommen, zum Beispiel was den Soli angeht und bei Sozialabgaben, das ist im Wesentlichen die Richtung der SPD beim Thema Steuern. Aber wie machen das eigentlich die anderen Parteien? Welche Vorstellungen haben die von Steuern? Das klären wir heute anhand von Reaktionen auf das SPD-Konzept. A. Schnippenköter schreibt zum Beispiel bei Twitter:
Wie pressen wir mehr Geld aus Gehaltsempfängern, ohne wirklich Reiche zu treffen? Hashtag SPD, Hashtag Steuerkonzept.
A. Schnippenköter findet also, Reiche werden im Steuerkonzept der SPD zu wenig belastet. Sollte dieser Twitter-User dann vielleicht besser die Linkspartei wählen? Das habe ich heute Katharina Hamberger gefragt aus unserem Hauptstadtstudio.
Ja, die Linke, die ist sehr konkret darauf bedacht, möglichst die Vermögenden zur Kasse zu bitten. Die Linke, die will zum einen tatsächlich entlasten, und zwar die mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von bis zu 7.100. Das wären jetzt übrigens noch ein paar mehr Zahlen, weil die Linke ist wirklich sehr konkret. Mhm. Außerdem sollen Einkommen bis 12.600 Euro pro Jahr steuerfrei sein. Gleichzeitig sollen aber die, die viel verdienen, tatsächlich stärker belastet werden. Ganz konkret soll der Spitzensteuersatz, der liegt im Moment bei 42%, auf 53% erhöht werden. Der war übrigens unter Helmut Kohl schon mal so hoch in Deutschland. Aber ein Jahreseinkommen von 81.000 Euro soll der dann greifen. So stellt sich das die Linke vor. Das reicht ihnen aber noch nicht. Sie will auch eine Reichensteuer. Und das heißt, ab 260.000 Euro pro Jahr soll der Spitzensteuersatz dann 60% betragen. Und ab 1 Million dann sogar 75%. Und wer auch 1 Million Vermögen hat, der soll nochmal 5% Vermögensteuer zahlen. Also die Linke will auf jeden Fall die Reichen durchaus belasten und damit Geld für Investitionen bekommen.
Das ist ja doch deutlich mehr als das, was die SPD hier vorhat. Wie sehen das die Grünen beim Thema Steuer?
Bei den Grünen ist es ja so, die haben im vergangenen Wahlkampf relativ schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Thema Steuer, unter anderem, weil die eigenen Wähler ja doch ein relativ hohes Durchschnittseinkommen bei den Grünen haben. Und jetzt haben sie dieses Jahr nicht ganz so konkrete Zahlen genannt, sondern bleiben so ein bisschen vage. Sie sagen, sie wollen zum einen ein neues Konzept für eine Erbschaftssteuer. Wie das auch immer aussehen wird, wird nicht genannt. Und eine Vermögensteuer für Superreiche. Wer allerdings superreich ist, das wird nicht beantwortet. Und sie wollen das Ehegattensplitting abschaffen. Stattdessen soll jeder wieder die Steuern zahlen, die er vor einer Hochzeit auch schon gezahlt hat. Aber Familien mit Kindern und Alleinerziehende, die sollen gezielt Geld bekommen bzw. entlastet werden, so stellen sich das die Grünen vor.
Aber der Begriff der Vermögenssteuer, der gestern bei der SPD gefehlt hat, der taucht zumindest bei der Linkspartei und bei den Grünen erstmal auf, ne?
Ganz genau, ja.
Emma Richter hat getwittert:
Frage zum Steuerkonzept an Martin Schulz. Warum künftig noch eine Schippe mehr an Leistung und Einsatz drauflegen, obwohl es bestraft wird?
Sie sagt, es lohnt sich eigentlich bei der SPD gar nicht mehr so viel zu verdienen, weil man eben mehr Steuern zahlen muss. Ist denn Emma Richter vielleicht besser aufgehoben bei FDP oder Union?
Ja, die FDP, die kennen wir ja eigentlich als Steuersenkungspartei. Also wer ein bisschen an die Wahlkämpfe zurückdenkt, der hat vielleicht noch den Satz im Ohr, mehr netto vom Brutto. Jetzt findet sich das im Wahlprogramm der FDP ein bisschen weiter hinten. Sie sagen, sie wollen diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten und dafür sorgen, dass dieser sogenannte Mittelstandsbauch flacher wird. Also das heißt, im Moment ist es so, dass jemand mit einem mittleren Einkommen sehr schnell in einen höheren Steuertarif rutscht und deswegen eine höhere Einkommensteuer zahlen muss. Und das wollen sie eben ändern und das Ganze so ein bisschen verschieben, sodass man erst ab einem höheren Einkommen dann einen höheren Steuersatz zahlt. Außerdem wollen sie die Grenze, was Steuern und Sozialabgaben betrifft, bei 50% festlegen, also dass man nicht mehr als 50% des Einkommens zahlt. Sie wollen den Soli abschaffen und sie wollen am Ehegattensplitting auch festhalten, aber eine Erhöhung des Kinderfreibetrags. Die Union, da gibt es noch kein Wahlprogramm, das soll erst am 3. Juli vorgestellt werden. Besteht aber Einigkeit darüber innerhalb der Union, dass man wie bei der FDP auch eben diese mittleren und kleinen Einkommen entlasten will. Sie wollen auch den Soli abschaffen, man streitet sich aber innerhalb der Union noch genau wann. Die einen sagen 2025, die anderen sagen 2030, also wir müssen den 3. Juli abwarten, um zu wissen, was da ganz konkret gewollt wird.
Markus Pretzell von der AfD hat gestern getwittert:
Mehr Steuern gleich mehr Gerechtigkeit. SPD bleibt der Mittelstandszerstörung treu.
Was für ein Steuerkonzept hat eigentlich die AfD?
Ja, die AfD hat ein Steuerkonzept, bei dem auch keine Zahlen vorkommen. Es ist allerdings klar, dass die AfD eine Steuerreform will und alles verändern will. Sie wollen, das steht ganz oben, eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7%. Sie wollen Steuerstufen anstatt des bisherigen Tarifs. Sie wollen, dass der Grundfreibetrag angehoben wird. Sie wollen das Ehegattensplitting ergänzen durch ein Familiensplitting. Und sie wollen auch eine Steuer- und Abgabengrenze. Was sie nicht wollen, ist eine Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer wollen sie auch wieder abschaffen. Also bei der AfD ist es auch mehr noch auf die Reichen eher zugeschnitten als auf die kleinen Einkommen.
Die kleinen Unterschiede und die großen Unterschiede, was die Steuerkonzepte der deutschen Parteien angeht, waren das erklärt von Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova.
Heute an diesem Dienstag gab es gleich zwei Pommes-Nachrichten. Die erste Nachricht dreht sich um Einbrecher, die in der Nacht von Sonntag auf Montag 60 Kilo Pommes aus einem Imbiss in Bochum gestohlen haben. Also 24 2,5 Kilo Tüten. Das teilte die Polizei heute mit. Die waren dann einfach mal schnell weg. Verena, die Belgier, die müssen hingegen sich keine Sorgen um die Pommes machen.
Nein, sie müssen sich keine Sorgen machen, weil belgische Pommes, das Kulturgut, der Klassiker, darf weiter nach traditionellem Rezept zweimal in heißem Fett frittiert werden, damit sie innen schön weich und außen kross werden. Es gab halt den Hintergrund, dass der flämische Tourismusminister Ben Weitz große Sorge hatte, dass die EU-Kommission möglicherweise der belgischen Pommes den Todesstoß versetzt und anordnen könnte, dass die Kartoffelstäbchen erst blanchiert, also in wenig Wasser gegart werden und erst dann nur einmal frittiert werden dürften.
Wie kam er drauf?
Eine belgische Zeitung hatte wohl zuvor berichtet, dass die EU-Kommission planen würde, den Gehalt von Acrylamid in Lebensmitteln zu senken. Das entsteht ja bei der Zubereitung von Lebensmitteln durch hohe Temperaturen, steht schon lange in der Kritik, ob es möglicherweise krebserregend ist. Und da fürchtete der Tourismusminister, dass es dem zweimaligen Frittieren an den Kragen gehen könnte. Und deshalb hat er einen Brief geschrieben an den EU-Gesundheitskommissar.
Und gab eine Reaktion darauf?
Ja, heute, die haben ein bisschen auf sich warten lassen. Heute hat ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel dann versichert, dass die belgischen Pommes so bleiben sollen, wie sie sind. Alle Mitglieder der Kommission seien eng verbunden mit den, Zitat, kulinarischen Aspekten und dem reichen kulturellen Erbe der Mitgliedstaaten. Und um das zu bekräftigen, gab es dann am Ende auch noch ein Statement, den schönen Satz, La frite, c'est chic.
Belgische Pommes dürfen so bleiben, wie sie sind. Und das ist auch gut so.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden über Geld und über Fußballer. Opfer von Finanzberatern, absolute Gier, ab in den Knast. So werden die Steuerhinterziehungsvorwürfe gegen Fußballer Cristiano Ronaldo gerade auf tagesschau.de kommentiert. Ronaldo, habt ihr mitbekommen, wird vorgeworfen, rund 15 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Heute ist dann noch ein weiterer Name hinzugekommen, José Mourinho, ebenfalls Portugiese und Trainer von Manchester United. Auch hier hat die spanische Finanzbehörde Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung aufgenommen. Wir haben uns gefragt, bei diesen riesigen Summen, die diese Menschen verdienen, was muss da falsch laufen, damit Steuern hinterzogen werden? Darüber habe ich mit Carsten Ramelow gesprochen. Er ist Ex-Nationalspieler und Vizepräsident der Spielergewerkschaft. Die kümmern sich unter anderem auch um die Beratung und Unterstützung in Finanzfragen bei Fußballspielern. Ich wollte von ihm wissen, wie er sich das erklärt. Fußballer, die gut verdienen, hinterziehen Steuern.
Diesen Drang zum Schummeln, das steckt ja so ein bisschen, glaube ich, in den Menschen drin. Und natürlich fragt man sich bei der Summe, warum gehst du so ein Risiko ein? Das ist die große Frage. Aber ich glaube, erstens, weil man weiß, man gibt eine Menge Geld ab, obwohl man auch weiß, da bleibt eine Menge über. Und zweitens glaube ich, dass die Berater, ich weiß, Ronaldo oder Messi, wo die das Geld da angelegt haben, irgendwo im Ausland, ja, wer kommt denn auf so eine Idee, dass es denn, aber das war das ganze Umfeld, keiner kriegt genug. Man denkt ja, der Papa oder der Onkel, der das dann macht, der müsste vernünftig sein. Aber keiner kriegt genug und jeder denkt dann nur an sich und ja.
Es ist nun mal so, Fußballer kommen relativ jung mit relativ viel Geld in Kontakt. Carsten, ihr von der Spielergewerkschaft, welche Finanztipps gebt ihr denn den Profis?
Wichtig ist natürlich immer, dass der Spieler Geld beiseite tut, dass er das an den Plan B denkt. Also ne, morgen kann er mit dem Fußball auch Schluss sein. Dass man da sich nicht zu sehr dran klammert, je nach Situation, sondern auch über den Plan B nachdenkt.
Aber es gibt jetzt kein Vorhaben von den Vereinen, dass die sagen, okay, unsere Jungspieler, die schützen wir, indem wir zum Beispiel immer bei Kontoüberweisung oder bei Auszahlung nochmal einen Berater dazugeben. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja, nicht so direkt. Also da spreche ich aus eigener Erfahrung. Es war bei uns auch schon mal wieder, aber die Bank habe ich angesprochen. Es gibt dann Banken, die dann schon mit Vereinen enger zusammenarbeiten. Dann wird natürlich immer einen auch empfohlen, das dementsprechend anzulegen. Ja, und der Spieler natürlich, je unerfahren er ist, wenn er jung ist und man, natürlich hat er dann keine Erfahrung, macht dann die ganzen Dinge auch mit, sag ich mal. Ihm wird auch vieles versprochen und ja, dementsprechend geht man dann schon ein großes Risiko.
Carsten, ich finde es trotzdem irgendwie beachtlich, dass wirklich Leute, die so viel Geld verdienen, also sie müssen wirklich schlecht beraten sein, wenn dann sowas stattfindet. Ob jetzt da 1 Million mehr oder 1 Million weniger. Ich weiß, in diesem Segment, das ist bei Managern auch nicht anders. Aber trotzdem muss man doch ein bisschen...
Ja, aber man fragt sich ja, warum ist das bei erfolgreichen Menschen, ne, die in der Öffentlichkeit stehen, die Anerkennung haben. Und aber das geht dir ja auch so. Ne? Jeder gibt so, selbst wenn es 1.000 Euro sind und du musst 500 abgeben. Ich glaube, uns ärgert dann diese 500 Euro und du willst, klar, die Vernunft sollte eigentlich einem sagen, Mensch, sei mit dem zufrieden, gerade mit so einer Menge Geld, die dann noch übrig bleibt. Aber ich glaube eher, ja, auf der einen Seite, man will noch mehr, man will nicht abgeben und die andere Seite ist halt die Berater. Also teilweise übergeben die alles und dann, wer weiß, was damit passiert.
Hast du denn bei deiner Kohle als Profi damals immer einen Durchblick gehabt?
Ja, also ich, ganz ehrlich, ja. Also ich musste, ich hatte einen guten Draht zu meinem Berater. Ich wusste, was da passiert. Jetzt nicht bis ins kleinste Detail, aber die Summen und ich hatte so meine Zahlen im Kopf, wo man dann zufrieden ist und habe mich damit beschäftigt. Auch ich habe meine negativen Erfahrungen gemacht, aber ich habe mich immer damit beschäftigt und ich glaube, das ist auch ordentlich gemacht, gut gemacht. Kann man sagen.
Aber hast du denn die ganze Zeit, als du Profi warst, Carsten, ne? Wie oft, kannst du dich noch erinnern, wie oft du da auch an die Kohle gedacht hast? Also ich meine, das sind ja nun mal Zahlen, die sind ja für einen normalen Arbeitnehmer schon auch viel höher. Hat es eine Rolle gespielt wirklich? Also hast du zum Beispiel auch auf dem Platz dann gedacht, Mann, ich muss jetzt irgendwie auflaufen, weil dann gibt es noch Auflaufprämie oder irgendwie was? Oder wie war deine Beziehung zum Geld?
Ich habe immer nur gehofft, dass ich das so lange machen kann, wie mein Vertrag läuft. Natürlich, dass ich Einsatzzeiten habe, dass ich Geld verdiene und dass es für uns reicht. Also so, weil ich nie wusste, was kommt danach im Fußball. Ich habe immer nur geplant, solange ich Vertrag habe. Und danach war dieses Ungewisse, sagen wir es mal so. Und deswegen war es für mich wichtig, für mich und meine Familie so, ne, dieses, deswegen hat man auch, das sage ich immer den Leuten auch natürlich, diesen Druck, ne, spielen zu müssen. Man muss, es geht um Stammplätze. Wenn du raus bist, ne, je länger du raus bist, dein Marktwert sinkt. Natürlich verdienst du weniger Geld. Das spielt schon eine Rolle.
Absolut. Ja, aber Cristiano Ronaldo wird ja nicht denken, oh, jetzt muss ich Steuern hinterziehen, damit meine Familie es gut hat.
Nee. Die Vernunft sollte eigentlich einem sagen, Mensch, sei mit dem zufrieden. Gerade mit so einer Menge Geld, die dann noch übrig bleibt. Und wir reden ja wieder von Menschen, keiner kriegt genug und jeder denkt dann nur an sich und ja. das noch mehr rausholen. Noch mehr und noch mehr.
Das ist ein Kreislauf. Mangelnde Beratung und das Gefühl, Geld weggenommen zu bekommen, das sind auf jeden Fall für Carsten Ramelow die Hauptgründe, warum es bei Fußballspielern immer wieder Steuerhinterziehung gibt. Die Redaktionskonferenz ist hier an diesem Dienstagabend in Deutschlandfunk Nova. Spiel euch Electric Blanket.
Deutschlandfunk Nova.
Das geht so nicht weiter. Auf gar keinen Fall, sagt heute zumindest das Bundesamt für Naturschutz. Der Agrarreport zur biologischen Vielfalt auf deutschen Äckern wurde veröffentlicht. Warum die ganze Aufregung, hat uns heute Arne Hell erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In Deutschland werden Vögel und Insekten weniger, wegen der Art, wie hier Landwirtschaft betrieben wird. Das wissen wir schon länger. Das Ausmaß dieser Bedrohung für die Natur hat jetzt nochmal das Bundesamt für Naturschutz zusammengestellt. In seinem Agrarreport. Da heißt es, dass praktisch alle Tier- und Pflanzengruppen rund um Felder, Weiden und Höfe von einem eklatanten Schwund betroffen sind. Das Artensterben haben Forscher vor allem bei Insekten beobachtet. Zum Beispiel sind mehr als 220 Bienenarten gefährdet. Das sind mehr als 40% von allen wilden Arten, die es in Deutschland gibt. Das Bundesamt für Naturschutz fordert nicht weniger als eine Kehrtwende in der Agrarpolitik. Vor allem müssten aus seiner Sicht Fördergelder an die Bauern anders verteilt werden. Sie sollten zum Beispiel nur noch Geld bekommen, wenn sie bestimmte Flächen auch wirklich schonen. Im Moment reicht es, wenn Landwirte zwischendurch mal andere Feldfrüchte anbauen als sonst. Forscher der TU München haben am Computer ein Modell entwickelt, mit dem man Städte so genau darstellen kann wie noch nie. Damit kann man auch erkennen, wie sich die Städte verändern und ob Gebäude sich leicht bewegen, zum Beispiel durch Erdplattenverschiebung. Das Modell erkennt schon, wenn sich etwas pro Jahr um einen Millimeter verändert. Die Forscher haben Daten von einem deutschen Erdbeobachtungssatelliten genommen. Pro Quadratkilometer hatten sie 3 Millionen Messpunkte. Damit haben sie ein 3D-Modell entwickelt und weil sie alle Veränderungen im Laufe der Zeit messen können, sprechen sie von einer vierten Dimension, also quasi einem 4D-Modell. Erstmal gibt es das Modell für Berlin, Paris, Washington DC und Las Vegas. Das Ziel der Forscher ist es, für jede Stadt der Welt zu machen. Es ist der alte Traum der Raumfahrt und der Astronomen, einen Planeten entdecken, auf dem es Leben gibt. Die NASA hat jetzt immerhin 10 weitere Planeten bestimmt, auf denen die Bedingungen für Leben ganz gut sein könnten. Sie sind erdähnlich, das heißt, sie sind ähnlich groß wie unsere Erde und ähnlich weit entfernt von einem Stern, um den sie kreisen, so wie wir um die Sonne. Das ist zwar kein Beweis für Leben, aber es ist aus Sicht der Forscher wahrscheinlicher als bei riesigen Planeten oder bei solchen, die zu nah an einer Sonne sind und darum deutlich heißer als die Erde. Aufgenommen hat die Planeten schon vor einigen Jahren das Kepler-Teleskop. Die NASA hat die Daten von damals jetzt ausgewertet. Das Kepler-Teleskop kreist zwar noch um die Sonne, es ist aber beschädigt und die Hauptmission ist beendet.
Deutschlandfunk Nova.
Man nehme eine Gruppe von Menschen aus einem Dorf in Syrien und setze sie so komplett nach Lettland. Umsiedlung, Copy-Paste von Flüchtlingen. So hört sich ein bisschen vereinfacht der Vorschlag von Ska Keller an, grüne Fraktionschefin im Europaparlament. Sie möchte die osteuropäischen Staaten, wie zum Beispiel Lettland, zur Mehraufnahme von Flüchtlingen bewegen, sagt sie in einem Interview in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Heute ist offizieller Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen und wir wollen diesen Vorschlag von Ska Keller ein bisschen mehr erfahren. Deswegen haben wir heute mit ihr gesprochen, heute Mittag übers Handy. Ich wollte von ihr wissen, wie sie denn auf diese Umsiedelungsidee gekommen ist.
Ursprünglich haben wir mal überlegt, wie können wir eigentlich das Dublin-System anders gestalten. Gerade die Verteilung von wo muss man eigentlich seinen Asylantrag stellen. Und unser Kerngedanke dabei war, dass wir eine solidarische Verteilung brauchen, also dass alle Mitgliedstaaten Asylanträge bearbeiten müssen und nicht nur solche, die halt geografisch eine Land- oder Seegrenze haben, sodass Flüchtlinge tatsächlich dort ankommen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie macht man diese solidarische Umverteilung? Momentan wird, wenn überhaupt umverteilt, wird dann nur einfach nach Nummern und nach Statistiken, nach Zahlen. Und für uns ist wichtig zu sagen, so ein Flüchtling ist ja ein Mensch. Und der hat vielleicht auch Familie oder andere Anknüpfungspunkte in einem anderen Mitgliedstaat, die man dann auch nutzen muss, weil das hilft auch der Integration. Wenn ich irgendwo Freunde habe, Familie habe, wenn ich die Sprache spreche, das hilft mir als Flüchtling, aber es hilft auch dem Staat, der mich aufnimmt. Und dann kam halt das Argument, naja, in manchen Mitgliedstaaten gibt es halt so noch kaum Flüchtlinge, die dort leben. Und dann habe ich eben gesagt, es ist ja auch durchaus möglich, dass man nicht einen Flüchtling alleine als erstes in ein Land schickt, der dann ganz alleine dort ist, sondern dass man auch zum Beispiel Flüchtlingsfamilien in ein spezifisches Land schickt.
Wie soll das denn ganz praktisch ablaufen? Also wie sollen denn Gruppen oder Familien aus einem Dorf, aus einer Gemeinschaft, nehmen wir mal Syrien, dann angesiedelt werden oder wie sollen die überzeugt werden, dann in Lettland sich zu settlen?
Ja, das Wichtige ist ja, dass alle Mitgliedstaaten sich daran beteiligen, an unserem gemeinsamen Asylsystem. Das ist unsere Ausgangslage. Und um das ordentlich zu machen, um auch Menschen als Flüchtlinge wahrzunehmen, müssen wir auch uns anschauen, wo wollen die Leute eigentlich hin. Das ist relativ einfach zu machen. Bereits jetzt gibt es ja ein Erstinterview in dem Land, wo die Flüchtlinge zuerst ankommen. Und da kann man auch einfach danach fragen, was für Anknüpfungspunkte hat dieser Flüchtling in einem spezifischen Land. Zum Beispiel Familie. Wird auch gerade im Parlament diskutiert bei der Reform von Dublin, dass wenn jemand Familienangehörige hat, dass der Flüchtling dann ein Recht hat, dorthin umgesiedelt zu werden und dort dann den Asylantrag zu durchlaufen.
Okay, die Schwierigkeit ist dann natürlich, das Land mag ja attraktiv für die Flüchtlinge sein, aber solange das Land keine Lust auf Flüchtlinge hat, ist es ja eine Einbahnstraße.
In der Tat ist es wichtig, dass es auch den politischen Willen gibt, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber ganz oft ist es ja ein Ding von, wir haben damit keine Erfahrung, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Und das ist natürlich richtig, wenn man auch mal dann irgendwann anfängt mit kleineren Zahlen, so wie das zum Beispiel Lettland getan hat oder auch Estland. Und Estland ist auch eines der wenigen Länder, die bei der Umverteilung aus Griechenland und Italien schon gut dastehen. Das heißt, diese Länder haben jetzt Erfahrung oder sie bauen Erfahrung auf, wie man mit Flüchtlingen, mit Asylanträgen umgeht. Sie bekommen dafür Unterstützung aus der Europäischen Union und das könnte wirklich ein gutes Vorbild dafür sein, wie das auch anderswo klappen kann.
Lassen Sie mich noch mal ein Zitat von Ihnen aus der Neuen Osnabrücker Zeitung geben. Da sagen Sie, Zitat, Menschen gehen gerne dahin, wo schon Landsleute leben. Das macht die Integration und die Aufnahme einfacher. Zitat Ende, haben Sie auch gerade schon mal gesagt, dass es der Wille ist. Das Problem ist natürlich, die Integration von einer kompletten Gruppe scheint ja vermutlich schwieriger zu sein. Da ist ja die Gefahr, dass Parallelgesellschaften sich irgendwie entwickeln, als wenn zum Beispiel nur Einzelne da sind. Beziehungsweise der Gedanke der Integration ist ja bei der Umsiedlung erstmal nicht mitgedacht.
Integration muss natürlich immer von vor Ort stattfinden, aber es ist, glaube ich, doch sinnvoll, wenn man Leute die Möglichkeit gibt, auch zusammenzufinden. Aber es geht ja auch nicht darum, irgendwo 100 Leute hinzusetzen, sondern es geht auch darum, dass Leute nicht völlig vereinzelt mit niemandem reden können, niemanden verstehen, nicht wissen, wohin sie sich wenden können. Da kann es ja durchaus sinnvoll sein, Leute im gemeinsam, also auch mit den Nachbarn irgendwo hinzubringen oder auch ganz Familien, weil momentan denken leider Kommission und Rat, Familien nur als zwei Eheleute und ein minderjähriges Kind, aber Familie, das können ja auch Tanten, Onkel sein und mit denen kann man sich dann viel mehr vor Ort integrieren, weil man weiß, wo sie sind, aber auch gleichzeitig, weil sie einem Halt geben in einer völlig ungewissen neuen Zukunft. Also ich meine, stellen wir uns vor, wir müssten selbst irgendwo neu anfangen. Das würde uns einfacher gewinnen, wenn wir ein bisschen Vertrautheit vor Ort finden würden. Absolut. Leute, die auch unsere Sprache sprechen.
Absolut.
Leute, mit denen wir uns reden können. Leute, die uns weiterhelfen können, als wenn wir ganz alleine irgendwo sitzen und niemanden verstehen.
Ska Keller, Grünen-Fraktionschefin im Europaparlament, hat den Vorschlag gemacht, nicht nur vereinzelt Flüchtlinge in ein Land zu bringen, sondern sie eben in ihrer Familie oder in ihrem sozialen Gefüge zu lassen, weil dadurch Integration ihrer Meinung nach besser gelingt. Kann. Sie sagt weiterhin in einem Interview der Neuen Osnabrücker Zeitung heute, wir brauchen ein gemeinsames Asylsystem, das für gleiche gute Standards überall sorgt und eine solidarische Verteilung umsetzt.
Deutschlandfunk Nova.
Kennt ihr bestimmt diese Werbung in den Zeitschriften für Parfum und Aftershave, wo man dann an so einem Papierchen rumrubbelt und dann den Duft riechen kann. Sowas ähnliches gibt es demnächst in den Staaten als Briefmarke zum Rumrubbeln, allerdings ohne den Duft, Verena. Ne?
Ja, es geht darum, dass das Bild sich ändert. Die US-Post gibt nämlich jetzt eine neue Briefmarke raus. Anlass ist die nächste totale Sonnenfinsternis am 21. August. Die wird in Teilen der USA zu sehen sein. Und auf dieser neuen Briefmarke ist das Bild einer Sonnenfinsternis aus dem Jahr 2006 zu sehen. Aber wenn du die Marke dann anfasst oder darüber reibst, dann ändert sich das Bild und du siehst einen Mond.
Magic.
Ja, wenn die Marke wieder abkühlt, siehst du wieder das Bild von der Sonnenfinsternis.
Wie funktioniert's?
Die Briefmarke ist mit Thermochromatinte gemacht. Das ist eine Farbe, die sich verändert, wenn es wärmer oder kälter wird. Das ist in den 1970er Jahren entwickelt worden, so vor allem für alle möglichen Gadgets, also eher so Spaßgeschichten. Eine Zeit lang waren mal so Mutringe hip. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also Ringe, die ihre Farbe verändern, je nachdem, wie deine Körpertemperatur ist. Die nutzen das gleiche Prinzip. Und wenn du auch wissen willst, wann dein Bier die ideale Temperatur hat. Da kannst du in den USA Dosenbier kaufen, bei dem die Dose dann je nach Temperatur die Farbe
das
verändert.
Ist und was zeigt, Praktisches. Jetzt ist es richtig. Jetzt ist 3 Grad und dann kann man es optimal trinken.
Genau. Noch besser im praktischen Amerika. Du kannst Lebensmittel kaufen, also so Lebensmittel, die du mit Packung in die Mikrowelle haust, finde ich auch immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und dann zeigt dir die Packung dank der thermochromen Farbe an, wann die Idealtemperatur erreicht ist oder wann es eventuell schon zu heiß ist. Da gibt es dann zum Beispiel Fertighühnersuppe, die mit solchen Sachen außen beschichtet ist, die Verpackung. Oder auch Ahornsirup, damit du dir nicht den Mund verbrennst. Das kann ja schnell mal passieren, wenn du Futter in die Mikrowelle stellst. Auf jeden
Fall. Und dann gibt es auch keine Schadensersatzklage, wenn das so ist wie beschrieben bei dir. Farbe, die sich je nach Temperatur verändert. Das wird eine neue Briefmarke. In den USA zur Sonnenfinsternis, die ist am 21.08. Die Briefmarke ist ab heute erhältlich. Die Sonnenfinsternis, da muss man noch warten. Das Geheimnis dahinter ist thermochrome Tinte. Haben wir wieder was gelernt.
Deutschlandfunk Nova.
Das war die Dienstagsausgabe der Redaktionskonferenz. Verena von Keitz und Thilo von Jahn gibt's morgen wieder am längsten Tag des Jahres.
Wir singen schwedische Mittsommernachtslieder.
Das ist erst Samstag, ne? Nur dass du mal kapierst. Mittsommer ist erst Samstag, aber das erkläre ich dir morgen.
Ja, aber morgen ist doch schon.
Ja, aber das wird
das
Samstag,
erklärst du mir morgen.
24. Ne? Also bis morgen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.